Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. RevLab.
Herzlich willkommen zu unserer inzwischen 80. Folge Geistzeit. Ja, Andi, hättest du das gedacht, dass wir hier irgendwann 80 werden in unserem schönen Studio?
Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich alt fühle. Nein, es fühlt sich immer noch sehr frisch an und es macht einen Heidenspaß.
Und wir haben zu unserer, naja, bisschen kleinen Jubiläumsfolge auch wirklich einen sehr schönen Gast, wo wir uns sehr freuen. Herzlich willkommen, Ralf Kunz, Professor für Praktische Theologie in Zürich.
Ja, ich freue mich, dass ich hier bin und als schöner Gast begrüßt werde.
Ja, auf jeden Fall. Und wir haben, naja, schönen Titel, weiß ich nicht, bisschen schmissig, bisschen griffig, ne? Wir haben gesagt, wir gehen jetzt mal in die Vollen. Höre diese Podcast-Folge, bevor du deine Bibel wegschmeißt. So haben wir es genannt. Warum? Wir sind ja in einem Bibeldossier. Wir haben viele Folgen über die Bibel veröffentlicht und da ging es darum, wie wahr die Bibel ist und wie wirklich das ist, was da steht oder auch nicht oder wo man unterscheiden muss. Was das bedeutet für ethische Fragen, wie man in der Bibel aber auch aufpassen muss, dass man das Judentum nicht ignoriert oder enteignet und vieles haben wir besprochen. Und jetzt aber auch das Bedürfnis, wirklich nochmal zu sagen, wie praktisch und wie wichtig die Bibel ist. So, und wir sind irgendwo wissenschaftliche Theologen, auch Andi und ich von der Ausbildung her, aber wir sind nicht in einem falschen Sinne neutral oder abstinent. Wir sind parteiisch und das finden wir gerade wissenschaftlich, das auch transparent zu machen. Am Ende des Tages wollen wir, dass Bibel gelesen wird, dass Menschen in der Bibel Gott entdecken, sich selbst entdecken, das Leben entdecken. Und wir glauben, dass da so viel mehr geht, als viele Menschen denken oder glauben. Und für dieses Thema, das wollten wir von Anfang an machen, hatten wir auch sehr schnell den Gedanken, da ist Ralf Kunz der Richtige. Ich stelle dich nur ganz kurz vor, du bist aus der Schweiz, aus Bülach. Du bist praktischer Theologe, du hast viel gearbeitet über Gottesdienst, über Gemeinde der Zukunft, hast immer wieder dabei aber auch biblische Punkte stark gemacht. Du bist jetzt seit langem in Zürich Professor für praktische Theologie und wir freuen uns sehr auf diese Folge.
Mich auch.
Wir starten mal ein, bevor es vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen persönlicher wird, wenn es so um deine theologische DNA und deinen theologischen Weg auch mit der Bibel geht. Aber ich dachte, es wäre ganz gut, wenn wir starten würden und einsteigen könnten mit einer großen Studie aus dem Jahr 2022, die sogenannte Leipziger Bibelstudie. Da gibt es, wir werden das verlinken, da könnt ihr unbedingt mal anklicken und reinschauen. Gibt es eine schöne Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse dieser Studie, Dimensionen biblischer Relevanz, Befunde einer empirischen Befragung zur gesellschaftlichen Verbreitung und Nutzung der Bibel in Deutschland. Ein paar Zahlen. Kein Buch ist derart verbreitet. 53% der Haushalte besitzen ein Druckexemplar, 70% der Befragten lesen einmal im Jahr oder nie in der Bibel. Also 30 lesen mehr als einmal im Jahr in der Bibel. Und die Studie zeigt, dass es vor allem die fehlende persönliche Relevanz ist, welche Menschen davon abhält, die Bibel zu benutzen und zu lesen. Ich fand erstaunlich, dass knapp 50% der NichtleserInnen aber angeben, was in der Bibel steht, das finde ich interessant. Ich frage mich, woher wissen die das überhaupt? Aber auf jeden Fall erfahren Menschen Gott oder etwas Göttliches durch die Bibel. Ein Viertel der Nichtlesenden stimmt dem zu. Und unter den Bibellesenden sind es knapp 58%. Also die Bibel lesen, sagen 58%, ja, ich erfahre da etwas Göttliches. Und 70% geben an, dass Gott sich in der Bibel zu erkennen gibt. Also Es gibt da jetzt, ich will jetzt nicht mit weiter mit Zahlen um mich schmeißen. Ich weiß nicht, ich vermute, du hast solche Studien ja auch schon zur Kenntnis genommen, wo man einfach mal fragt, ja, wie sieht's denn aus mit Bibellesen, mit Bibelnutzen, mit Bibelbesitz? Der Anteil der Bibellesenden scheint stabil geblieben zu sein, aber die Häufigkeit der Nutzung ist zurückgegangen. Ralf, wie ordnest du solche Zahlen, wie ordnest du für dich so insgesamt die Relevanz, die Bedeutsamkeit der Bibel heute gesellschaftlich ein?
Also sicher, was die Zahlen zeigen, es gibt immer noch eine hohe Erwartung, aber auch wenig Erfahrung mit der Lektüre. Und das ist ja auch eine gewisse Spannung. Man könnte auch sagen, die Bibel ist die ganz große unbekannte Bekannte. Es ist ein Kulturgut, ein Symbol, es ist ein Kultobjekt. Man hat sie, aber eben man liest sie nicht. Und ich denke, das sind auch Signale dafür, dass die spirituelle Bedeutung der Bibel gesehen wird, aber nicht praktiziert wird. Und das ist vermutlich auch ein Spiegelbild der Säkularisierung, die ja irgendwie zwiespältig ist. Eben da sind noch diese Monumente, diese Reste, dieses Bewusstsein, aber bis zur Praxis reicht es nicht.
Ja, man macht ja heute so ein bisschen diese Unterscheidung, ich bin spirituell, aber nicht religiös. Mhm. Wir werden gleich noch auf das Thema Spiritualität zu sprechen kommen. Mhm. Könnte das auch damit zusammenhängen, dass Leute das Lesen der Bibel, die Bibel selbst, ganz stark mit dogmatisch vorgegebenen, institutionalisierten Formen von Religiosität verbinden und deshalb für ihre eigene Spiritualität zunächst mal gar nicht mehr an dieser Quelle andocken?
Das ist eine spannende Frage. Also müsste man vermutlich erkunden, ob es tatsächlich noch so ist, vielleicht für meine Generation vor 40 Jahren. Wir waren ja auch noch stärker religiös, also kirchlich sozialisiert, und das ist ja so wie implodiert. Ich kann mir denken, heute ganz viele der jüngeren Generation gar nicht auf die Idee kommen, Kirche mit Bibel zusammen, dass auch das Wissen überhaupt fehlt. Irgendetwas Religiöses, so wie es Münster gibt in der Innenstadt und alte Kirchen und Pilgerwege und so irgendwie, das gehört zu diesem religiösen Gerümpel. Mhm. Aber ob da so viele Vorurteile noch da sind bei dieser neusäkularen Generation, postsäkularen Generation, ja. I don't know.
Ja. Religiöses Gerümpel, was für ein toller Ausdruck. Ich habe noch eine zweite Frage zum Anwärmen hier. Du hast es schon angedeutet, lass uns ein bisschen stärker noch zur Kirche rüberschwenken. Ich habe mir gestern nochmal Überblick verschafft. Es ist tatsächlich so, dass die Bibel in allen möglichen Kirchenordnungen und auch in offiziellen Dokumenten der Kirche sehr, sehr hoch gehalten wird. Sie gilt als die alleinige Richtschnur, als der alleinige Maßstab und die Quelle, die Norm für das, was in der Kirche geschieht, was geglaubt wird, was der Glaube tut. Und es stimmt, reformiert ist die Kurzformel für, das ist die nach Gottes Wort reformierte Kirche. Also wir fokussieren direkt mal so die evangelische Kirche, die reformierte Kirche. Spielt die Bibel denn in den evangelischen Kirchen noch die Rolle, die ihr in solchen Statements traditionell zugeschrieben wird?
Nein. Okay. Nein, aber jetzt mal, ich rede jetzt nicht als quasi Besserwisser oder mit dem moralischen Zeigefinger. Fakt ist, dass unsere Großkirchen Organisationen sind, die ihren quasi Mitgliederbestand irgendwie halten wollen oder das Schlimmste verhüten wollen, die eine Verantwortung haben für ihr Personal und, gesellschaftlicher Auftrag. Und da sozusagen zu erwarten, dass die Bibellektüre direkte Anleitungen gibt, ist etwas naiv. Das heißt, es wäre nicht eine so tolle Idee. Von daher ein Verständnis, wenn die moderne Kirche und als organisationale in der organisationalen Logik nicht sozusagen eine Kirche ist, die Bibel ist. Und jetzt kommt das Aber natürlich, wenn du in den Gottesdienst gehst, wenn du mit Menschen redest, die aktiv sind, die Christus nachfolgen, hey, was willst du ohne Bibel? Ich meine, die Schrift ist immer noch Wort Gottes für diese Menschen, die ihr Christsein leben und das Christsein als eine Lebensform begreifen. Und von daher würde ich sagen, ja, natürlich, ist absolut zentral für ein evangelisches, und ich meine das jetzt nicht konfessionell, evangelisch als ein bestimmtes, bewusstes, freudiges, fröhliches, frommes, freches, trotziges Christentum.
Ja, das ist jetzt das Nächste. Wir schwenken jetzt so ein bisschen um auf nochmal auf dich, auf dich als Theologe, auf das, was dir am Herzen liegt, auch im Zusammenhang mit unserem Bibelthema. Das übernimmt der Thorsten, der übrigens in Marburg ist. Also wir sind zusammen und fühlen uns auch verbunden, aber wir danken der Technik, dass es heute so möglich ist.
Es gibt so viel hilfreiche Medien, ne? Man muss sie nur nutzen. Ja, Ralf, wir haben auch bei unseren anderen Gästen und Gästinnen in den letzten Wochen und Monaten immer ein bisschen gefragt, wie ist denn alles so gekommen? Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt stehst? Du bist ja aus einer Generation, du hast es gerade angedeutet, da war vieles noch anders. Es gab ja kirchliches Milieu, es gab Menschen, für die der christliche Glaube eine Lebensform war, und davon gab es so viele, dass die theologischen Fakultäten voll waren. Als du studiert hast, als wir studiert haben, war es richtig voll. So, und gleichzeitig war es aber auch eine Zeit, ich habe das so ein bisschen leidvoll erfahren, hatte das Gefühl, die Bibel wird in der Exegese viel betrieben, aber die Bibelauslegung wird immer weniger theologisch. Und die Theologie, die sich der Gegenwart zuwendet, die praktische und systematische, wurde immer weniger biblisch. So, und du bist in dieser Zeit aber einen Weg gegangen, wo wir das so auch in deinen Veröffentlichungen erkennen, du wolltest die Bibel immer dabei behalten, biblische Theologie vertreten. Wie ist das gekommen? Wie hast du die Theologie erlebt und wie hast du deinen Weg gefunden?
Ja, vielleicht zuerst, ja, als ich studierte, das war in den 80er Jahren, als ich studierte, waren die Hörsäle voller, aber das war schon damals so quasi in einer Wellenbewegung. In den 70er Jahren gab es eine Megakrise, haben wir heute auch vergessen. Es gab damals sehr wenige Leute, die Theologie studieren wollten. Es gab keinen Nachwuchs. Es war ein großer Jammer. Das war so 68er Zeit. Und die Kirche war gar nicht hoch im Kurs. Das heißt, damals schon. Und der Grund dafür war eine evangelikale Erneuerung. Heißt, in Deutschland wie in der Schweiz, aber auch weltweit, hat der Evangelikalismus in den 80er Jahren wieder zu einer neuen Begeisterung für Kirche und Theologie mit beigetragen. Charismatische Bewegung, dann später auch die Pfingstbewegung. Und das hat mich sehr geprägt. Ich bin in meiner Jugend bin ich der charismatischen Erneuerung begegnet in der Landeskirche, das Zürich-Seebauch, und das war immer auch vermischt mit einem religiös-sozialen Anliegen. Also es waren so quasi linke und fromme Charismatiker, die mich für die Kirche und für den Glauben begeisterten. Das hat mich sehr, sehr geprägt. Ich bin dann, habe studiert in Basel und bin dort zusammengekommen mit Pazifisten, mit Mennoniten, mit Bruderhöflern, das war so, das ist eine eigene, total spannende, kleine Täufergruppe mit Dese und mit Katholikinnen, Katholiken, mit Orthodoxen. Ich hatte eigentlich also quasi die ganze Bandbreite des Christentums dann kennengelernt. Im Studium ging noch in die Vereinigten Staaten und lernte dort so quasi über den Umweg die eigene Tradition noch einmal neu kennen. Da war im Fuller Seminary in Pasadena, war ein Professor, Ray Anderson. Und das war einer, der hat bei Moltmann doktoriert. Und Moltmann ist sozusagen ein Barthianer. Und so bin ich irgendwie über, wie sagt man, Frogcomping, also bin ich sozusagen wieder zu meinen eigenen Wurzeln zurückgekommen. Oder ich empfinde es als die eigenen Wurzeln. Das alles, der ganze Mix, führt dazu, dass ich in all diesen Traditionen, also in der täuferischen, in der Desse-Erneuerung, in der charismatischen, aber auch in der Wortgottestheologie, eine Liebe zur Schrift entdeckte. Weil dort die Quelle ist, weil dort der Ruf hörbar ist, weil dort etwas spürbar ist von der Energie Christi, die wieder auf wie gespeichert ist und abrufbar, wenn man mit einem offenen Herz und mit einem kritischen Verstand die Bibel
Ja, spannend. Da bist du durch Gefilde gekommen, die Andi und mir nicht unbekannt sind. Da können wir an manches andocken. Du bist ja auch in einer Zeit dann unterwegs gewesen, wo viele aber nicht so harmonisch durchgeglitten sind. Links, fromm, charismatisch, pazifistisch, Fuller, Moltmann. So, es gab ja damals starke Stimmen, entweder oder. Für die einen war klar, ein bisschen Bibelkritik verdirbt im Grunde den ganzen Kuchen. Es geht alles gar nicht. Die Bibel muss absolut gelten. Für die anderen war klar, evangelikal ist gefährlich. Evangelikal ist ausschließend und ausgrenzend und politisch ticken die auch ganz komisch. Haben dich solche Spannungen begleitet und wie bist du umgegangen am jeweiligen Ort damit?
Ja, ich hatte eigentlich immer Spaß am Streiten. Und mich haben damals in Basel, als ich studierte, war gerade so die Blütezeit der damals Feta, da war ein wirklich ein aggressiver Dogmatiker, wenn man so will, der heißt Kühling. Und der war so richtig ätzend, so einfach die ganze Palette, Südafrika-Apartheid war er natürlich dafür. Und das war jetzt wirklich ein Hardcore-Fundamentalist, der hat mich bis zum Blut gereizt. Und ich liebte es, da so richtig reinzufahren. Und dann auf der anderen Seite waren diese unerträglichen Liberalen, die einen zum Weißglut bringen, weil sie alles blätten und glatten und hinwerfen und keine Ahnung haben, von was sie eigentlich reden, wenn sie über Gott reden. Mann, sind die arrogante Pinsel. Die machen einem auch. Und ich hatte Freude, da so quasi auf beide Seiten auszuzahlen, war natürlich auch arrogant bist. Also man ist ja nie so klug wie im Studium und muss, man weiß alles besser und hat sozusagen Gott in der Hand und den Geist im Rucksack und schlägt auf alle Seiten. Und das hat mir Spaß gemacht. Also so eine gewisse Streitlust. Und dann, ich denke, mit der Zeit habe ich auch realisiert, das, was mich an Menschen fasziniert, die, ja, sag's jetzt einmal so, die Christus im Herz haben, die Christus ähnlicher werden wollen, die diesen Wunsch spüren, Gott in ihrem Leben Raum zu geben. Dass alle die Menschen, die ich kennengelernt habe, waren BibelleserInnen und hatten eine Beziehung zur Bibel. Also sie haben sich nicht einfach erziehen lassen, sie waren nicht einfach hörig, sie waren auch keine, ja, weder Fundis noch notorische Kritiker, sondern Liebhaber der Schrift. Das hat mich sehr beeindruckt und ich glaube, etwas davon habe ich hoffentlich auch übernommen.
Also hast du dich oft zwischen den Stühlen bewegt und ich bin ja der Meinung, zwischen den Stühlen ist oft zu viel Platz. Das finde ich sehr gut, wenn der Raum gefüllt wird. Machen wir es an der Bibel aber auch nochmal deutlich. Da gibt's ja schon immer auch so kritische Fragen, die man dazu gespielt bekommt. Da gibt's die eine kritische Frage, dass das Leute sagen, ja, aber die Bibel ist einfach zu alt, ne, um direkt zu funktionieren. Die Bibel ist aus einer ganz anderen Zeit, ganz anderen Welt. Wie kann man denn glauben, sich durch Bibellektüre persönlich sinnvoll weiterentwickeln zu können? Was würdest du diesen, sagen wir mal, liberalen Leuten freundlich antworten? Inwiefern kann das gelingen? Und warum ist das sinnvoll, sich der Bibel auszusetzen? Worauf muss man aber vielleicht auch achten? An das Wahrheitsmoment, dass es natürlich alte Texte sind.
Ja. Also zuerst einmal, glaube ich, würde ich zugeben, dass wir den Liberalen sehr viel zu verdanken haben. Wenn ich sage wir, meine ich die Ekklesia, die Kirche als Gesamte, ist darauf angewiesen, dass Menschen kritisch zurückfragen, dass sie, und das Charisma auch der liberalen Theologie ist es genau, hier etwas entdeckt zu haben. Nämlich, dass die Fremdheit, man denkt jetzt an die historische Kritik im 17., 18. Jahrhundert begonnen hat, das war ja auch ein Anliegen der liberalen Theologie. Jetzt kann man sagen, in diesem Anliegen ist es, dass die Bibel wirklich Bibel sein darf, dass sie nicht zu unserem Frömmigkeitsbuch wird, also zu unserem Projektionsfläche, dass wir unsere religiösen Fantasien nicht hineinprojizieren, dass wir nicht hineinlegen, was wir schon immer wussten, sondern dass wir uns irritieren, stören lassen, auch provozieren lassen, auch aufschrecken lassen von diesen ja altorientalischen Vorstellungen von Himmelsthron und von ganz schrecklichen Dingen, die auch im zum Beispiel im Josua-Buch stehen. Das war mehr oder weniger ein Genozid, der dort erzählt wird. Furchtbare koloniale, imperiale Fantasien. Das gibt wirklich Grauenhaftes in der Welt, dass man darüber erschrickt, aber auch eben weiterliest, um Gottes Willen, nicht dort stehen bleibt. Genau das meine ich jetzt mit der Kritik. Die Kritik ist eine Distanz und die Distanz gibt dann irgendwann, schlägt sozusagen zurück, dass man sich selber fragt, ja, weshalb bin ich so entsetzt? Woher habe ich denn dieses Erschrecken über Genozid und all diese Dinge? Ja, ich habe sie ja nicht von mir, sondern ich habe sie von dem Bergprediger gelernt, der mir etwas beigebracht hat, dass ich selbst meine Feinde liebe und selbst diejenigen segne, die mich fluchen. Ja, daher habe ich diese Abscheu gegen auch die schwarzen Ränder in der Bibel. Und genau dieses nicht naive Verständnis, dieses kritische Verständnis bringt mich zum Kern, eigentlich zum Glutkern der Heiligen Schrift. Und da würde ich sagen, danke, liberale Christen, danke, liberale Theologie, dass ihr mir den Weg geebnet habt, die Schrift neu zu entdecken.
Ja, sehr schön. Also unkritisch und unhistorisch die Bibel lesen, das kann es sicher auch nicht sein. Ne? Aber vielleicht eben auch nicht ungläubig und unengagiert. Es gibt ja das Vorurteil, dass Wortgottestheologie sich nicht einlassen kann auf die Menschen. Dass es immer nur darum geht, alte Dogmen wieder und wieder und wieder zu erklären und alles schwarz zu zeichnen und kulturpessimistisch zu sein. Wie würdest du denn sagen, kriegt man es denn gut zusammen im Vertrauen auf die Bibel, im Kontakt mit dem Gott, von dem sie handelt, aber eben auch Menschen zugewandt? Ist das ein schöner Traum oder hattest du da Vorbilder oder eben auch die Erfahrung, doch, das gelingt sehr gut?
Also zuerst mal würde ich sagen, der Vorwurf, dass es eine welt- und menschenfeindliche oder fremde Theologie gibt, ja, okay, das gibt es sicher und mir kommen auch Beispiele in den Sinn. Wenn man dann aber sich mit den Texten beschäftigt, dieser Theologinnen und Theologen, und ich rechne jetzt von Dorothee Sölle, Moltmann, eben auch die politische Theologie als Erben der Wortgottestheologie dazu und auch die Vorgänger, so, denke jetzt an Unhöfer, an Ragaz, aber auch an die Texte von Blumhardt und. Das heißt, das ist ja nicht, wie soll ich sagen, das sind ja nicht einfach irgendwie isolierte Menschen, sondern das sind Traditionslinien, das sind Familien, das ist Kirche im Gottes Willen. Und einfach so in Schubladen zu denken und diesen Menschen vorzuwerfen, ihr seid Dogmatiker, ihr seid blöde und so, also, ist nicht, eben, merkst der geläuterte, streitlustige Theologe meldet sich hier. Und jetzt einfach mal, diese, was du jetzt sagst, die Menschennähe und die Weltliebe. Blumhardt spricht von der Bekehrung zur Welt. Das ist ja in den Texten. Das steht ja dort, um Gottes Willen. Also wer liest mit Geist und Verstand, entdeckt diese Bewegung zur Welt hin. Ja, wohin denn sonst? Und zur Welt hin heißt, zum Menschen hin heißt, zur Schöpfung hin, zur Schöpfung, die seufzt und wartet auf die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes, Paulus. Könnt ihr jetzt beginnen mit Zitaten, aber das ist, bleibt leider keine Zeit, das wäre dann eine Predigt. Aber die Texte leben ja davon, dass sie Menschen Nähe suchen. Gott ist nahe. Du steig nicht in den Himmel, schau. Also das ist der Appell, den ich aus der Schrift vernehme. Und das genau entdecken, sage ich, vielen Dank, Pietisten, vielen Dank, Charismatikerinnen, vielen Dank, ihr Pfingstler, dass ihr mit einer solchen Liebe lest und das entdeckt.
Es war eine sehr schöne Ahnengalerie, die du jetzt gezeichnet hast. Und ja, in der Tat, das gehört auch zu meinen Learnings. Gerade befreiungstheologische und feministische Theologien haben ja sehr, sehr stark in der Bibel einfach ihren Anstoß bekommen. Man kann tatsächlich von Blumhardt und Ragaz her denken, auch Schottroff und viele andere. Ich möchte deine letzten Dinge aber auch nochmal aufgreifen. Pietismus Jesus, Pfingstbewegung, charismatisch. Das sind Wörter, die im universitär-kirchlichen Raum öfter mal verbrannt sind oder sofort die Leute auf die Bäume gehen lässt. Kannst du noch mal deutlich machen, was wir diesen Bewegungen verdanken und wo wir und die vielleicht auch ein bisschen aufpassen müssen, aber vor allem, was verdanken wir denen? Was können wir lernen aus diesen Aufbrüchen?
Ja, also ich glaube, das war schon am Eingang. Ich weiß nicht, warst du jetzt auch nicht. Verdanken den engagierten Exegesen, befreiungstheologische, feministische, queer, sensible und alle, oder ökologische Politik. Wir verdanken denen diese Parteilichkeit. Engagement für einzustehen für eine Sache, die Leidenschaft, die Passion. Und das zeigt etwas aus darüber, wer wir sind als Menschen. Wir sind angewiesen darauf, ja, auch wir sind angewiesen auf Menschen, die Position zu beziehen und sich nicht einfach alles gerade weder intellektuell oder noch irgendwie einreden. Und diese Partikularität, die öffnet sozusagen auch ein Verständnis für das Ganze. Also ich komme eigentlich über den Teil zum Ganzen. Ich komme über das Engagement zum Heiligen. Und das Heilige ist das Ganze. Das Heilige will die Schöpfung, will nicht nur einen Teil herausnehmen. Das Heilige möchte ein etwas Universales und nicht etwas Nationales. Will die Gemeinschaft und nicht nur das Individuum. Aber erst über das Individuum, über das Teil, über das National, über die Kontexte komme ich zum Ganzen. Genau diese Bewegung ist mir sehr wichtig.
Also ich glaube, wir werden uns heute nicht wirklich ernsthaft streiten, aber ich mache jetzt mal ein bisschen kleinen Provokateur hier und will deinen Streitlust ein wenig. Nein, du hast uns einen Text zugespielt, der wird dieses Jahr veröffentlicht, also danke, dass wir den schon mal haben konnten. Und der Titel lautet »Biblisch inspirierte Spiritualität«. Als ich da die Überschrift gelesen habe, habe ich gedacht, das kann jetzt nicht sein. Also eigentlich ist es doch so, und das ist so ein bisschen ja auch Klischee heute, dass man eben sagt, ja, es gibt die Institution und die Institution hat ihre Dogmen und hat ihre Praktiken und Rituale und das ist alles durchorganisiert und das ist Religion und Spiritualität, das ist das Lebendige. Das ist der alte Gegensatz, die oft zitierte Spannung, hier das Wort und dort der Geist, der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. So ein bisschen Zitat aus dem Neuen Testament. Jetzt schreibst du allen Ernstes, wer den Geist sucht, hat nie genug vom Buchstaben. Wie kommt es, dass du Spiritualität und Bibel meinst, miteinander verknüpfen zu können?
Ja, ich hab's von der Bibel. der Geist macht lebendig, und der Buchstabe, das ist ja, das steht in der Schrift, und das ist schon einmal so ein schönes Paradox, man liest es. Und die Verachtung des Buchstaben, die Verachtung des Wort, die Verachtung der Sprache ist sozusagen schnurstracks ein Weg in eine übersteigerte, ausgehöhlte und letztlich auch sinnlose Gnostik. Also ein Abheben von dem, was steht. Und natürlich gibt es den Fundamentalismus. Es gibt eine Art sich selbst vergaloppierende Inspirationslehre, die dann eben nicht mehr inspiriert, sondern die versteinert, petrifiziert. Also heißt, das ist ja klar, aber das kann ich eben nur beim Lesen. Ich sag's mal so. Der Buchstabe, das Wort, der Satz, der Text, die Schrift, das ist wie ein Zelt für den Geist. Das heißt, es umhüllt etwas, das Geheimnis des Rufens. Das ist ein Gedanke, zum Beispiel Michel de Certeau, ein Jesuite, wunderbar auf den Punkt gebracht hat. Das heißt, jede Schrift ist, weil sie Medium ist, auch ein Gehäuse. Aber dieses Gehäuse lädt uns ein zu wohnen. Und wenn wir dann und der Geist wohnt in uns und wir wohnen auch im Geist, und das ist dann ein Wandel, sagt Paulus. Das ist ein Gehen, das ist nicht ein Sitzen. Und diese Bewegung des Geistes, Auf die komme ich eigentlich erst durch das Geschenk des Buchstabens, des Alphabets, der Sätze, die etwas davon einfangen, um es wieder loszulassen. Vielleicht noch ein letzter Gedanke. Die Bibel, ja, das ist Papier und das sind Tintenhügel. Aber in Tintenhügel sind Schallwellen. In Tintenhügel ist das Leben, ist eine Inkarnation. Die ist aber eben nicht einfach dingfest zu machen. Sie ist nicht in Zeichen verfügbar. Sonst wird sie zum Götzen. Genau das ist das, was ich fürchte. Und das ist für mich eine echte biblische Spiritualität. Dass die Bibel ist zu einer Gutenbergfalle, wenn wir die Bibel verehren, statt dem lebendigen Gott.
Also wir sind mittlerweile in unserem Gespräch hier umgeschwenkt und sind jetzt tatsächlich bei der Frage, die auch mich neugierig macht und interessiert. Was kann denn diese Bibel eigentlich? Was kann passieren, wenn Menschen sich mit der Bibel beschäftigen, in sie eintauchen? Was leistet die Bibel und das Lesen biblischer Texte für die Spiritualität? Nun ist ja Spiritualität ein irrer Containerbegriff. Also man kann ja da alles reinwerfen mittlerweile, was man will. Du machst das ganz mutig und gehst ganz entschlossen und ja auch selbstbewusst auf eine ganz bestimmte Füllung dieses Begriffs zu. Könntest du das kurz erklären, bevor wir dann nochmal nachfragen? Und jetzt die Bibel, was leistet die für die Spiritualität? Mhm. Wie definierst du Spiritualität? Und für die HörerInnen hier gerade nochmal, wir haben natürlich auch ein Spiritualitätsdossier, in der Tat zwei Dossiers. Und gerade deshalb finden wir das auch so schön, weil unser Reden über die Bibel kommt jetzt auch wieder mit diesem Dossier zusammen. Lohnt sich also sicherlich auch nochmal das, was wir dort aufgearbeitet haben, nochmal nachzuschauen. Aber jetzt bin ich neugierig, wie definierst du Spiritualität?
Ich würde Spiritualität als das Leben des Geistes definieren, das Leben des Geistes, das in uns sich bewegt und das uns antreibt, das uns die Sehnsucht, das uns den Schmerz, aber auch die Freude über diese Schöpfung schenkt und uns hintreibt, Gott kennenzulernen und die Menschen zu lieben. Und dieser Geist, also mit anderen Worten, dieser Geist ist eine Kraft zum Leben, zum Lieben und zum Loben. Sie erfüllt uns und sie macht uns schön und sie lässt uns die Welt neu sehen. Ich beschreibe eine Erfahrung durch diesen Geist. Und der hat eine Richtung. Und ich spüre und ich merke, was diese Richtung mit mir macht, dass sie mich verändert und verwandeln will, dass sie mich über mein Scheitern aufklärt. Also ich muss eine Geschichte erzählen, wenn ich vom Geist erzähle, und von dem, was er, der Geist oder sie, mit mir macht und anstellt.
Was hat dieser Geist jetzt mit der Bibel zu tun? Du sagst, dass...
Also alles, was ich da vorhin so erzählte, predigte, berichtete, bezeugte, ja, das habe ich ja und finde ich ja auch im Gespräch mit der Bibel. Und zum Beispiel auch der wunderschöne Satz, dass der Geist, und der Heilige Geist ist gemeint, sich unserem Geist bezeugt. Satz von Paulus. Das heißt, ich weiß eigentlich von diesem Geist nur durch den Geist. Er ist in den Tiefen, wieder Paulus. Ich komme nur durch den Geist zum Geist hin. Das heißt, Gott spricht sich in mir aus. Das geht so weit, und die Mystiker würden jetzt sagen, dass in mir das Du schon gegeben ist, um es zu entdecken. Also es lockt und ruft. Es tanzt zu mir hin. Es hält mir die Hand hin. Das bin nicht ich. Das ist Gott, der sich in mir meldet. Und dieses Du zu entdecken, das ist ein geistlicher Vorgang, ein spiritueller Vorgang. Ich könnte ihn weder psychologisch noch rational erklären, sondern ich kann es eigentlich nur, wenn ich diese Sprache, die mir geschenkt wird durch die Bibel, das ist sozusagen das große Geschenk, dass wir eine Sprache bekommen. um das auszudrücken, was da Wunderbares geschieht, manchmal auch sehr Schmerzhaftes, aber es geschieht und es macht mich lebendiger. Und das ist der Geist, der sich dem Geist bezeugt.
Du hast es eben schon angedeutet und das fand ich also mehr als interessant zu lesen bei dir. Die Bibel verstehst du als ein Medium des Geistes.
Mhm.
Was ist das für eine Medientheorie, die du da über den Geist und die Bibel im Hinterkopf hast?
Ja, vielleicht so viel hoffentlich nicht zu kompliziert. Ich war schon immer ein Fan der Semiotik. Und es gibt von Charles Sanders Peirce diese Zeigenlehre, diese Unterscheidung der Zeichen. Also die Zeichen sind nicht einfach Zeichen. Medien sind nicht einfach Medien. Sondern es gibt eine Erstheit, eine Zweitheit und eine Drittheit des Zeichens. Die Erstheit ist die reine Materialität, also eben die Schallwellen, die Tintenhügel und das Dingliche, das Materielle. Und dann gibt es eine Drittheit, um es jetzt nicht zu kompliziert machen, in dem sozusagen durch Interpretationsprozesse neue Zeichen erzeugt werden. Ein ständiger sich erfinden und entdecken, ein Hin und Her durch Distanz und Nähe, ein Tanz des Sinns. Und das heißt, das Medium ist immer in dieser Ganzheit zu sehen. Also die Bibel ist auch Klang, ist Musik. Die Worte haben einen Klang. Und dann erst noch ganz in vielen Sprachen, das ist ein Pfingstereignis. Also wenn ich von der Pfingstgeschichte her erzähle, sind die Medien und die Sprachen immer auch als eine Vielfalt zu denken. Und zurück zum Geist und jetzt mit Blick auf die Pfingsten verstehe ich, dass das Sprechen des Geistes sich in der Bibel manifestiert. Also seine Art Medialität, die durch die Performance erzeugt wird. Und eine Performance, die wieder zurück ins Medium geht. Und das ist sozusagen das Kostbare, auch das Gefährliche an der Bibel, dass wir ein Dokument haben oder eine Speicherung. Asman spricht von der gespeicherten, von der kalten Erinnerung, die wieder heiß werden muss, die wieder Sprache, die wieder viva vox, wieder gesprochen, gesungen, gestöhnt, geseufzt, gestampft, geschrien, gekämpft werden muss, damit sie lebendig.
Das bedeutet also, die Bibel ist zunächst einmal, wenn du sagst, sie ist Speicher, verstehe ich das richtig, in ihr gespeichert ist, sind sozusagen die lebendigen Erfahrungen, die Menschen mit der Gegenwart Gottes im Heiligen Geist gemacht haben. Und jetzt gibt es einen bestimmten Umgang mit dieser Bibel, wenn der gelingt, dann ist die Bibel nicht nur ein Speichermedium, sondern dann schafft sie, dann vermittelt sie uns etwas, haargenau von dieser Gegenwart, Wirklichkeit und Präsenz des Heiligen Geistes.
Amen. Genau so ist es, Bruder. Nein, ja, also, dass man Speicher so versteht, wie man, so, also jeder Biologe kann dir etwas davon erzählen, ja, was Materie ist. Also wenn du sozusagen in die Dinge hineingehst und in die Atomkerne, findest du die größtmögliche Energie im Stoff, also das, was scheinbar fest ist, ist sozusagen hochexplosiv. Das, was scheinbar dasteht, ist dynamisch. Und genauso ist es eigentlich auch mit diesen kulturellen Zeichen, die überliefert wurden. Ja, das ist gespeicherte Energie. Und um sie wieder freizusetzen, sozusagen in die freien Radikale zu bringen, sind wir gefragt, also was wir leben, dass es denn die Nachfolge, dass wir den Ruf hören im Buchstaben, dass wir die Stimme vernehmen im Zeichen. Das ist sozusagen dass die große Frage an uns, auf die wir antworten können, sollen, dürfen.
Ralf, du schreibst, dass du dir eine Theologie wünschst, die Spiritualität zerlegen und wieder zusammensetzen kann. Es ist zerlegen und wieder zusammensetzen, man könnte auch sagen Dekonstruktion und Rekonstruktion. Das hat jetzt, für mich hat das damit zu tun, Also ich bin auch Geist-Fan. Ich bin vom Naturell, von der DNA immer einer. Ich bin wahrscheinlich zu resonant, zu porös. Ich lasse mich so leicht ergreifen. Und überall, wo Ergriffenheit und Begeisterung ist, da denke ich immer sofort, wow, der Geist Gottes ist mal wieder. Oder wir haben es irgendwie mit einer Art von Transzendenz zu tun. Also du hast mich da voll. Ne? Und aber wir wissen ja mittlerweile sehr, sehr gut aus unserem eigenen Leben und auch aus dem Leben der Kirche, der Christenheit, auch unserer Gesellschaft. Ergriffenheit, Begeisterung, diese Lebendigkeit an sich. Naja, also Geist ist nicht gleich Geist. Da gibt es Unterschiede. Jetzt würde ich mir eine Bibel wünschen, die ich aufschlagen kann und die da eindeutig wäre. Aber du hast ein paar Beispiele aus der Bibel selber genannt, wo ich echt nochmal gestaunt habe. Da gibt es Spiritualitäten und Geister im Leben von Propheten und Menschen, wo man in der Bibel auch erstmal verwirrt wird. Das fände ich noch interessant. Keine Ahnung, welches Beispiel du jetzt nehmen würdest. Ich fand das, was du über Elia zum Beispiel gemacht hast. Also könntest du uns da noch mal kurz mit hineinnehmen, dass jetzt die Bibel selber auch ein Zeugnis ist von der Ambivalenz, von der Nebulosität, die Diffusität dessen, was dort Geist ist, Geist Gottes, Heiliger Geist.
Ja, genau. Also vielleicht grundsätzlich kann man sagen, dass der Geist Heiliger Geist wird. Also wenn man ernst nimmt, was im ersten Kapitel der Genesis steht, dass da ein Brausen, ein Braus war, ein Rauschen, dieses Geistphänomen, das da am Anfang war, war unbestimmt. Es war näher beim Chaos als bei der Schöpfung. Also der Geist Gottes schwebte, heißt es da ja. Und dann kommt das Wort. Und das ist natürlich, das ist DNA in unserer vom jüdisch-christlichen Gespräch genährten Spiritualität. Das Wort etwas unterscheidet. Das ist eine Rationalität in diesem Diffusen. Und genau das wird immer und ist Thema der Bibel von Anfang an. Das ist kein Zufall, ist beim Johannesevangelium mit das auf. Am Anfang war Logos. Und Logos, jetzt könnte man ganz vieles darüber sagen, ist nicht nur einfach Wortsprache, sondern da ist ein Prinzip. Jetzt, du hast mich gefragt nach dieser Ambivalenz, die sozusagen ausgehalten werden muss, aber auch geklärt wird über Geschichten, über die Klage, über das Lob, über die Weisheit, über die kritische Weisheit. Und was mich fasziniert an Elias ist eigentlich jetzt in dieser Geschichte, dass ja der Elias am Horeb, am Gottesberg, eine Epiphanie erlebt. Also, die zuerst einmal einfach gewaltig ist mit Sturm, Blitz und so weiter. Also mit so quasi einer Detonation der Macht. Und nichts davon heißt es und ist Pneumat. Also in unserem eigentlichen Sinn. Also er vernimmt eigentlich erst im sanften Murmeln, in diesem sanften Säuseln das Wort von Gott. Und es wird immer dasselbe Begriff verwendet, eben dieses der Ruach oder die Ruach oder Pneuma dann oder Spiritus, und Gott war nicht im Pneuma und Gott war nicht im Spiritus. Gott war nicht in der Ruach. Also das heißt, die Ruach ist sozusagen etwas wie Dunkles, etwas, das auch abgründig ist. Und im biblischen Verständnis, und diesmal spricht sie auch von Geistern oder auch von der Geisterunterscheidung oder vom Erkennen des Geistes, geht es darum, sozusagen dieser Geistwelt, in dieser Welt der Mächte, den Gottesgeist zu finden, so wie auch wir die Stimme Gottes aus den Stimmen der Götter heraushören. Und es gibt so viele Götter. Und es gibt den Gott des Militarismus. Es gibt den Gott der Pornografie. Es gibt den der Geilheit nach Macht. Das Autoritär. Also es gibt so viele, Entschuldigung, Scheißgötter, die so viele Scheißmacht haben, Entschuldigung. Ja. Und daraus die Stimme Gottes, dieses sanfte Säuseln, die Stimme Jesu herauszuhören, das ist eine Lebensaufgabe. Du merkst dann eine gewisse Sympathie für diese auch starke Betonung der Geisterunterscheidung, wie sie die Jesuiten kennen.
Ja.
Und das ist eine theologische Aufgabe. Das heißt, es zu theologisieren.
Und wenn es jetzt darum geht, diese Geister zu unterscheiden, also ich sag's mal so, wie ich das bei Elia immer empfunden habe. Ich empfand das, was er dort an Gottes Erscheinung, Gottes Erfahrung, Epiphanie erlebt hat, fand ich auch wie eine leise Kritik an dem, was vorher war. Ich empfand das immer. Der Typ war so ergriffen und hat dann aber in dieser Geistergriffenheit auch über die Stränge geschlagen.
Ja, also genau,
ich bin mir eigentlich in den letzten Jahren immer mehr gewiss geworden, dass also der Geist Jesu Christi hätte nicht hunderte von Baalspriesterinnen und Priestern hingeschlachtet und hätte einfach blutige Rache genommen, so wie uns das erzählt wird. Und jetzt macht Gott irgendwie wie deutlich, also wenn du denkst, dass in diesem gewaltigen Donnern, Beben und in diesem Zerstören, dass ich dort in diesem Geist, in dieser Ruach bin, hast du dich getäuscht, es ist anders. Würdest du dem folgen? Und dann wäre doch eigentlich, ja, wie hilft uns die Bibel selber jetzt? Also sie zeichnet ja nicht nur die Ambiguität oder die Ambivalenz, die Mehrdeutigkeit, sondern es spitzt sich doch dann auch irgendwie so auf den Geist Christi zu.
Ja, ganz genau. Also zuerst einmal lesen wir, du und ich, wir lesen natürlich die Schrift so vom Ende her, von dem, wie wir hineingezogen wurden. Und wir wurden hineingezogen durch den Messias, den König Christus, den Heiland, der ein Wort hatte. Also das Wort, ähnlich wie Moses am Horeb, Deuteronomium, hat der Christus, der Bergpredigt, uns etwas zu sagen, hat uns etwas zur Klärung des Geistes beizutragen. Das heißt, sozusagen wir lesen von Christus aufgeklärt die Geschichte des Geistes. Und jetzt gerade bei Elias sehen wir, dass mit diesem Elias etwas passiert. Und das ist ja hochspannend. Der Elias verschwindet nicht einfach in der Geschichte, so im Sinn von, schaut mal, was ist das für ein toller, heiliger Mensch und jetzt quasi ein Dokument für die Heiligkeit Gottes, sondern genau diese schreckliche Geschichte, die da stattgefunden hat mit den Baalspriestern. Und ich könnte jetzt noch Elisa dazufügen, der hat auch furchtbare Storys dort. Aber der wird dann entrückt, der Elias. Und dann ist es, als ob er durch die Jahrhunderte wandert und erscheint irgendwie wieder in Johannes den Täufer. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, der Jesus, das ist doch so quasi eine Reinkarnation des Elias. Also eine total faszinierende Geschichte. Und du siehst im Neuen Testament, wie die Menschen damals gerungen haben, also die Johannesjünger und die Jesusjünger, waren sich nicht ganz sicher. Auch die Leute waren sich nicht ganz sicher. Ist das das Elias? Jesus selbst nimmt in einem Spruch einmal dazu und entscheidet sich dann für Jona. Nochmal eine hochinteressante Figur, nochmal eine ganz eigene Spiritualität, auch im Widerspruch zu einer Art Schlachtmentalität oder Abgrenzungs- und identitären religiösen Identität steht, weil Gott gütig und barmherzig ist und voll der Gnade. Und was wir darin erkennen, ist eine Richtung. Wir sehen einen Weg, den Gott geht, ohne jetzt gerade in der Prozesstheologie zu landen, aber wir sehen, wie sich Gott immer klarer und zeigt, ohne dass das, was vorher war, abgewertet werden muss, sondern das ist ja auch da, also das Dunkle und das Schmerz.
Die letzte Frage, die ich da habe, wo wir diese Linien vielleicht zu Ende ziehen können, ist, du beschreibst Spiritualität als geistbestimmtes Leben, vom Geist bestimmt, knüpft ja ein bisschen auch an die Ars Spiritualis, die wir, glaube ich, aus der Benedikt-Regel haben, die Kunst, geistbestimmt zu leben. Eine Kunst muss erlernt werden, muss geübt werden, muss Trial and Error teilweise, aber es hat ganz, ganz viel. Du verbindest das mit Bibellesen und gibst auch ein Ziel an dieser Weg, den wir da gehen, dieser Weg der Übung, hat ein Ziel. Du schreibst, Spiritualität meint Transformation, die im göttlich-menschlichen Verkehr durch Christus in Gang gesetzt wurde und zugleich das menschliche Streben, dem Bild Christi immer ähnlicher zu werden. Und du sagst, und genau in dem Zusammenhang ist die Bibel wichtig. Kannst du das nochmal, was meinst du damit? Weil das wäre ja dann etwas, wo man wirklich handfest sagen könnte, ja, genau dafür ist die Bibel gut, dass dieser Transformationsprozess in Gang kommt und durchlaufen werden kann.
Genau. Also so wie ich den Transformationsprozess beschrieben habe, sind es zwei Energiequellen, die entscheidend sind. In einem bestimmten Gefälle in der klassischen Theologie, also bei Bullinger zum Beispiel, habe ich von meinem Freund Lufka Pasquera gelernt, das ist die Lehre des Konkursus. Das heißt, es läuft miteinander. Wir sind in der Synergie mit dem Geist. Wir werden aufgeboten als Mitarbeiter Gottes, als Synergoltuteu. Und in dieser Synergie arbeitet der Geist an uns und in uns, damit wir auch mitarbeiten, mitlaufen, uns bewegen lassen. Genau das ist eigentlich gemeint mit der Spiritualität, dass wir uns vom Geist Gottes verwandeln lassen. Also in Römer 12, dass wir uns verwandeln lassen. Das ist ein wunderbarer Passiv, der irgendwie zum Aktiven. Und jetzt das Lesen der Bibel ist ja genau diese unglaubliche, wie sagen wir, eine Grundpraktik. Das Lesen ist etwas Passives. Das heißt, ich höre hin, ich höre mit den Augen und ich sehe mit den Ohren synästhetisch den Klang und den Sinn dieses Rufes in mir. Das ist etwas, das ich empfangen bin in dieser Empfänglichkeit, wie die Maria, wie die Menschen, die den Geist empfangen. Und gleichzeitig weckt das in mir den Wunsch, höchst aktiv zu sein. Das heißt, mein ganzes Leben einzuwerfen. Also wie einem vernünftigen Gottesdienst den ganzen Leib hinzugeben. Meine Existenz diesem einen Gott, den Menschen zu widmen und mich hinzugeben. Und das löst das Lesen löst diesen Wunsch aus, jetzt mal so sagen. Es ersetzt ihn nicht. Ich kann nicht mit dem Lesen, das Lesen ist noch nicht das Leben. Das ist der Irrtum der Theologen, der Theologinnen, der Gelehrten, schon immer, war es schon immer. Aber das Leben ist nicht, der Mensch lebt nicht vom Leben allein, sondern auch von jedem Wort, das er liest.
Wir schwenken um auf das, was die Bibel im Hinblick auf die Kirche leisten könnte.
Ja, genau. Wir nehmen diese Folge ja auf. Bei uns ist quasi noch österlicher Zeit, aber wir wissen natürlich nicht, wenn sie erscheint, ist quasi pfingstliche Zeit. Und zu Pfingsten gehört auch die Kirche. Ich habe bei Jürgen Moltmann auch noch studiert in Tübingen. Der konnte oft sagen, das kann doch nicht sein, dass die Kirche, der Leib Christi, aus einem Mund und 1000 Ohren besteht. Das war vor 30 Jahren, hat er das schon gesagt. Und gesagt, die pfarrerzentrierte Kirche muss an ein Ende kommen. Jetzt 30 Jahre später weiß ich nicht, wie weit wir sind. Die Ohren sind weniger, so 40, 50 Ohren sind auch oft so die Realität. Reform der Kirche ist ein ständiges, dauerhaftes Thema. Und wie ist dein Eindruck, Ralf? Ist die Bibel dabei zentral genug? Hören wir genug auf die Bibel? Oder könnten wir für alle Zukunftsüberlegungen im Blick auf die Kirche die Bibel schon auch noch mal ein bisschen deutlicher konsultieren und zu Rate ziehen?
Ja, unbedingt. Also ich glaube, die Bibel, so wie wir jetzt über die Bibel gesprochen haben, nicht als Götze, nicht als Monument oder als quasi Versteinerung des Geistes, sondern als eine Dynamisierung und Verlebendigung, ist ja absolut zentral. Also ich glaube nicht, dass es eine Kirchenerneuerung gibt ohne Bibel. Und wenn sie es gäbe, dann würde sie irgendeine Sekte hineinführen oder in etwas ganz Seltsames. Das hat es ja eigentlich immer gegeben. Nein, von daher glaube ich, das ist jetzt ein reformatorisches Credo, dass die Bibel ist die Richtschnur. Sie gibt uns sozusagen, es gibt uns sozusagen vor, wohin das dieses Leben, das wir in der Christusnachfolge leben wollen, wohin es führt.
Vielleicht können wir das auch mal konkret machen, weil die Bibel, es gibt immer Menschen, die Feuer fangen und sagen, jetzt lese ich auch mal die Bibel. Und dann merken sie aber, oh, nach ein paar Wochen ist mühsam, ne? Ersten zwei Bücher der Bibel gehen noch, dann wird's hart. Die Bibel ist ja reich an ganz unterschiedlichen Formen. Klagen, Segen, Loben. Vielleicht können wir es mal an Beispielen konkret machen. Wo macht die Bibel im Alltag von Einzelnen, aber auch von Gemeinden, von Gemeinschaften Unterschied? Was hast du da für Erfahrungen? Wie passiert dieses Wunder konkret, dass die ganze gespeicherte Energie in den biblischen Texten im Lesen, Hören, im Kommunizieren Menschen ins Vibrieren bringt, Resonanz spüren lässt?
Also zuerst einmal glaube ich, es ist sinnvoll, dass wir unterschiedliche Lesarten unterscheiden. Das heißt, es gibt ein Lesen, das in die Tiefe gehen will, das sich anstecken lassen möchte von dem, was im Text steht. Und zwar so, dass ich näher zur Quelle hin geleitet werde. Also ich weiß nicht, wie du Goethe liest oder weiß ich was, aber ich muss nicht unbedingt ein Verhältnis zu Goethe ausbauen. Wenn ich einen Text von ihm lese oder ein Gedicht, sondern dann ist es das, was Goethe geschrieben hat. Und jetzt bei der Bibel ist es doch diese Bewegung hin zum ersten Rufer, zum ersten Beweger, zur Stimme, die darin. Und genau das zu entdecken, ist eine der fünf zentralen Lesarten. Und wenn wir uns eine Erneuerung der Kirche eröffnen, und die Kirche nicht einfach eine religiöse Organisation ist von einem Haufen Steuerzahlerinnen und Zahlern, die irgendwie den Betrieb aufrechterhält, sondern eine Gemeinschaft der Heiligen, dann sind das Menschen, die sich anstecken und auch anecken an diesem Wort. Anstecken und anecken an und mit diesem Wort. Und das heißt, es ist eine Gemeinschaft von Lesenden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Erneuerung gibt, ohne dass eine Gemeinschaft zusammenkommt und zum Beispiel die Bibel teilt, einfach mal hört und dann austauscht. Und ohne dass eine Gemeinschaft zusammenkommt und inspiriert von der Bibel betet, auch das Wort hört. Also wir sind dann irgendwann und landen irgendwann beim Gottesdienst, bei Gottesdienstformen. Und das muss nicht der agendarische Gottesdienst am Sonntagmorgen sein, einfach um richtig verstanden zu sein. Es können Tagzeitenliturgie sein. Also das heißt, ein Morgengebet, ein Abendgebet, ein Mittaggebet. Und es können auch wildere Formen sein, meinetwegen. Also Neander hat sich sozusagen im Grünen ergötzt. Also es gibt auch Formen des Betens beim Wandern und auch vom Lesen, vom Ruminieren, vom Auswendig werden. Etwas, das mir sehr Eindruck macht in meiner Gemeinde, wir hatten so um die Festtage herum, also vor Ostern, vor Weihnachten, Zeiten, in denen wir zum Teil täglich oder zweimal in der Woche morgens zusammenkommen und kursorisch die Bibel gelesen haben. Eine alte reformierte Tradition. Man liest ganze Bücher, zum Beispiel das Markus-Evangelium auf Zürichdeutsch. Also, und das ist echt eingefallen. Das war absolut cool. Also du hörst sozusagen ein ganzes Kapitel, also oder ein halbes Kapitel in deiner Mundart und dann beginnen diese Texte ganz neu zu klingen, zu schwingen und du hast eine Resonanz. Vielleicht verstehst du nicht alles, aber es beginnt etwas sich in dir zu bewegen. Und ich denke, solche Formen, Bibliolog, Theater. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten, sich mit den biblischen Texten auseinanderzusetzen. Da wäre ich voll dabei.
Ja, sehr schön. Ich kenne aus dem Studium noch den Rat, wenn man Theologie studiert, erstmal 7 Jahre Abstinenz weghalten aus den Gemeinden. Das macht einen, verwirrt einen nur und auch die ganze Praxis, man soll das reflektieren. Du hast ja wirklich den Ruf da, auch für was anderes zu stehen. Du machst Angebote für Theologiestudierende. Was aus deiner Sicht die Herausforderung, wie können, sollten, müssten Theologiestudierende mit dieser Lebensform Christ sein und eben auch mit diesem Bibelumgang eine ja gute Begleitung oder gute Praxis auch im Studium schon haben?
Also zuerst mal, also diese 7-Jahr-Regel, also 7 Jahre Abstinenz von Gemeinde ist natürlich Bullshit. erstens nicht realistisch, zweitens wurde das nie so durchgezogen. Es gibt ganz viele Gründe dagegen, aber jetzt sage ich auch selbst kritisch, das Studium ist kein Hauskreis. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt alles so in ein Predigerseminar verwandeln und andächtig von Vorlesung zu Vorlesung schweben und dazu erst einmal auf die Knie und mit dem Professor zusammen beten. Das sei ferne, das ist nicht mein Ding, sondern es gibt Spurenelemente der Verlebendigung und der Konkretisierung. Diese Spurenelemente sind Teil des Studiums. Das Studium kann ätzend kritisch, es kann existenziell herausfordern, es kann einsam sein, es kann ganz vieles und darf ganz vieles sein, aber es soll auch Möglichkeiten bieten. Freiwillig, also dazu kann man niemanden zwingen, aber in der Regel sind genau diese Dinge ja auch verlangt. Eine Möglichkeit sein, mit anderen Menschen zusammen beim Tisch zu diskutieren, also zu essen und zu diskutieren, zu theologisieren am Tag, miteinander aufzustehen, Gott zu loben oder miteinander das Abendmahl zu essen. Also das zu tun, wovon man redet und das nicht nur über die Dinge gesprochen, sondern das mit den Dingen besprochen wird. Und diese Spurenelemente, diese Teile, diese Lebensform, die wirkt sich zurück auf dein Denken. Sie macht das Denken auch kritischer. Manchmal stößt man erst bei der Übung auf etwas, stolpert darüber und es irritiert und dann muss es sozusagen verarbeitet werden. Manchmal stößt man auch erst auf Gott, wenn man stolpert. Und das miteinander auszuhalten und das miteinander zu genießen, beides, das halte ich für absolut wesentlich für eine lebendige Theologie.
Ich finde es sehr gut, dass du die Mischung auch nochmal betonst. Es gibt manchmal auch die Sehnsucht nach Schutz und Schonraum, wo man alles Kritische sich fernhält. Aber ja, da kennt man die Bibel schlecht, nicht? Die Bibel selbst mutet viel zu und da muss man auch kritisch und widerständig und auch nachhakend lesen und denken lernen. Was denkst du denn im Blick auf die ja kirchlichen Angebote, die wir machen? Es ist manchmal so immer das Gefühl, ja, die Bibel und klassische Dinge, das ist zu weit weg, da fragen die Leute nicht nach. Sollten wir nur Dinge machen, wo die Leute direkt nachfragen oder kann man vielleicht auch auf der Angebotsseite mal überlegen, was könnten wir denn anbieten, auch mit Erfahrungen im Rücken, auch wenn Menschen nie danach gefragt haben, wenn sie es probieren, entdecken sie vielleicht, wie bereichernd Bibel sein kann.
Ja, und das ist, ich glaube, dass man das klug anpacken und sich auch lernen kann von Menschen, die kulturelle Angebote machen. Es ist ja auch nicht ganz so einfach mit klassischer Musik oder auch mit einem Theater oder mit einer Literatur, die sozusagen über diese konventionellen und von der Tradition geprägten Formen Menschen ansprechen will. Also im heutigen digitalen Zeitalter, auch in dieser quasi Performance-Geilheit, die besteht, dass man alles skandalisiert und provoziert und auflädt. Und da eine Mischung zu finden von einer bescheidenen Ästhetik, die gleichzeitig anspruchsvoll ist und nicht überfordert. Ja, das ist eine Kunst. Also, und ich, wir können lernen von Kommunikationsexperten, von Menschen, die sich damit befassen. Jetzt mal so das gesagt, glaube ich, dass die biblischen Texte selbst, dass die Formen und Gestalten, die Figuren, die Geschichten, die Poesie der Bibel so gut ist, so inspiriert, so wunderbar, dass sie für sich selbst sprechen kann. Das wäre für mich eigentlich die Aufgabe der Kirche, die Bibel sprechen zu lassen, singen zu lassen, tanzen zu lassen, sie sozusagen das sein zu lassen, was sie sein will, ein Rufgeschehen. Das wäre so für mich eigentlich die Leitfrage für unsere sogenannten Angebote. Dass sie Einladungen sind Gottes und nicht unsere, dass wir nicht uns aufführen, sondern einen Raum eröffnen, wo wir Entdeckungen machen können, sag's mal so. So wie jemand, der Menschen in seine Stadt hineinführt und dann weiß, diese Stadt ist großartig. Aber es ist meine Aufgabe, die Menschen dorthin zu führen, wo sie sehen. oder ein Reiseführer, dann eine Landschaft und er geht auf die Berge, wo man das entdeckt und dann die Flussufer, der kennt die Stellen. Und so stelle ich mir eigentlich Kirche vor. Liebhaber, die anderen ihre schönsten Plätze zeigen und hoffen, dass dann diese Plätze und die Gesichter und die Stimmen und die Klänge für sich sprechen und einladen, weiter zu suchen. So.
Theologiestudium als Ausbildung zum Reiseführer im Sinne der schönsten, energetischsten Plätze, das gefällt mir auch sehr gut. Wir müssen zum Ende kommen und am Abschluss einfach nochmal fragen, was nehmen wir mit?
Ja, also soll ich mal anfangen,
Thorsten? Ja, fang du mal an.
Ich fände es toll, wenn der Ralf dann das letzte Wort hätte. Also ich fand diesen Gedanken des Mediums in unserem Gespräch, die Bibel als Medium der göttlichen Gegenwart, des göttlichen Geistes, den fand ich für mich interessant. Und ich würde es für mich so nehmen, was ich mitnehme, ist, wenn ich frage, ja, Bibel lohnt sich echt jetzt auch für mich. Und ich habe ja auch mal eine schwierige Geschichte mit der Bibel, weil eben gerade als Theologe gehe ich ständig mit dem Medium des Wortes um und da bin ich froh, dass Gott andere Kanäle zu mir auch geöffnet hat. Aber ich merke, ich könnte nochmal so richtig zur Bibel auch zurückfinden. Und zwar aus in dieser doppelten Bewegung, die Ralf angedeutet hat. Wenn ich die Bibel lese, dann fühle ich mich mit meinem Leben erstmal verstanden. Ich merke, diese Geschichten, die mir da erzählt werden, helfen mein Leben zu deuten. Sie geben mir Trost. Da kommt diese göttliche Gegenwart im Geist, die mit mir seufzen kann, die mit mir weinen kann. Und dann dabei bleibt es aber nicht, dass ich auf diese Weise sozusagen nicht etwas als Gottes Wort verstehe, sondern urplötzlich mein Leben im Licht dieses Wortes Gottes verstehe und neu auslege, sondern das fand ich jetzt auch so stark. Diese Zielorientierung, biblisch gesprochen, verwandelt zu werden in das Bild des ewigen Kindes Gottes. Da erzeugt die Bibel, dieser Speicher der Geistesgegenwart, erzeugt für mich auch Sog, dass ich merke, ja, ich bin nicht dazu verdammt, so zu bleiben, wie ich bin. Die Welt, es ist eine andere Art zu leben, ist möglich. Und ich finde es irgendwie total stark, was ich da bei Ingolf Dalfert, mit dem wir auch hier viel gearbeitet haben, was ich da gelesen habe, dass er eben sagt, nicht etwas als Wort Gottes verstehen, sondern Gottes Wort als etwas verstehen, das mich unterbricht, mir widerspricht, mich herausruft, mir etwas zuspricht, mich auf Abgründe aufmerksam macht, die ich bisher ausgeblendet habe und, das ist mir jetzt ganz wichtig, mir Möglichkeiten eröffnet, Möglichkeiten zu leben, die mir bislang unzugänglich waren oder von mir ignoriert wurden. Da finde ich jetzt ganz viel nochmal in anderer Sprache, in eigener Sprache von dem wieder, was Ralf angedeutet hat, als da ist ein Transformationsprozess und da kann die Bibel anscheinend was. Das finde ich faszinierend.
Ja, ich fand es auch sehr schön, dir zuzuhören, weil so wie du es beschrieben hast, du die Gabe hast, bekommen hast, Sehnsucht zu wecken. Sehnsucht danach, dass die Energie spürbar wird, diese Begegnung mit Christus, mit Gott, dass das im Hören auf die Bibel, ja, Ereignis wird, nicht Wissen, sondern Ereignis, so wie ein Segen. Segen ist ja keine Information, Zuwendung, da passiert was. Und das wünsche ich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch. Und ich denke, da wird's viele berührt haben. Ralf, du hast das letzte Wort. Was würdest du denn jemandem am Ende einer Folge mit dem Titel Schmeiß die Bibel nicht weg ganz kurz sagen? Warum nicht? Warum nicht?
Wow, ich habe das letzte Wort. Es gibt im 8. Kapitel in Deuteronomium so eine Zusammenfassung der Geschichte, die Israel hat bis zum Berg Horeb, die Wüstenwanderung und dann eine Aussicht auf das Leben, das Israel vor sich hat im gelobten Land. Und dort ist sozusagen Gottes Stimme vermittelt durch Mose, und hat einen entscheidenden Satz, das heißt dort, erkenne in deinem Herzen, dass Gott dich erzieht, wie ein Vater seinen Sohn erzieht. Jetzt kann man das Wort erziehen, Vater und Sohn natürlich dekonstruieren und sagen, das geht hier nicht um eine patriarchale, autoritäre Gefälle, sondern es geht darum, erkenne in deinem Herzen die Geschichte des Volkes Gottes, dass deine Geschichte etwas zu tun hat mit der Bildungsabsicht Gottes. Das, und ich rede jetzt mal von Erwachsenenbildung. Denn was ich höre in Mixedus ist, dass wir aus der Sklaverei, dass wir aus der Sklaverei in die Freiheit geführt werden. Was ich höre vom Bergprediger ist, dass er uns zu Segnenden macht. Was ich höre bei Paulus ist, dass wir zur Freiheit der Kinder Gottes hin erzogen, ja, gebildet werden. Und das ist das Geschenk, das uns gegeben ist, wenn wir lesen, zusammen mit anderen, hören auf andere. Und das ist das, was in unserem Leben geschieht, wenn wir es. Und jetzt sage ich mal, ja, das ist das letzte Wort. Das ist nicht mein letztes Wort, sondern ich glaube, es ist Gottes letztes Wort, das er hält. Und das Wort, das er auch behält.
Ralf, vielen, vielen Dank. Und dass du ganz am Schluss das, was wir sind, so wunderbar nochmal eingeführt hast. Erwachsenenbildung, dafür steht Fokus Theologie, dafür steht auch dieser Podcast. Und möge diese Podcast-Folge mit dir genau dazu beitragen, zu dem, was du jetzt am Schluss gesagt hast. Vielen, vielen Dank und euch allen eine gute Zeit. Bleibt an unserer Seite, auch in den nächsten Folgen, wenn es noch ein paar Mal um wirklich schwierige Fragen auch der Bibel gehen wird. Bis dann, ihr Lieben.